Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Begriff erinnern könnt, im Jahre des Herrn. Also lateinisch ist es ja häufig Anno Domini. Also man sieht es auf alten Häusern teilweise. Das ist irgendwie total aus der Mode gekommen. Und trotzdem dachte ich, so als ich heute Morgen nochmal drüber geschaut habe, über die Predigt, ist das eigentlich eine gute Bezeichnung. Wir sind der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus wieder ein Jahr näher gekommen. Und in dem Sinne haben wir natürlich Anno Domini 2021 und in dem Sinne feiern wir diesen Advent und erwarten unseren Herrn Jesus Christus. Nicht nur ganz persönlich, ja, sondern wirklich auch real als wiederkommenden Retter und Vollender vor allen Dingen auch dieses Weltgeschehens. Und wenn meine Verkündigung gleich oder der Text und das, was ich sagen werde, ein bisschen auch von etwas Schwermut gezeichnet sein könnte, weil die Beispiele dahin gehen, dann glaube ich, dass wir trotzdem eine sehr positive Ausrichtung haben dürfen nach vorne und dass generell Advent und Ankunft unseres Herrn uns Hoffnung schenken sollte und damit einen Aufblick zu Jesus Christus und eine Perspektive nach vorne. Und in dem Sinne ist auch dieser Titel zu verstehen von einem Lied von Jochen Klepper, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Das beschreibt auf der einen Seite natürlich, wir sind noch so ein bisschen in der Nacht drin. Ja, aber es gibt schon so etwas wie eine Art Morgenrot. Ja. Und der Ursprungsgedanke dieser Predigt war eigentlich das Morgenrot der Welterlösung. Das ist aber so ein Wahnsinnsthema und Titel. Und weil ich mit einer kürzeren Predigtzeit gerechnet habe, habe ich das jetzt nicht in dieser Breite ausgearbeitet. Vielleicht kommt das dann irgendwann noch. Aber den Text wollte ich uns trotzdem weitergeben. Heute Morgen Predigt zu Jesaja 8, 23 bis 9, 2. Und da möchte ich aber zunächst eine Vorbemerkung noch machen. Ich glaube, dass Weihnachten insgesamt gesehen, das ist eine Behauptung, etwas aus der Mode gekommen ist. Wenn man das einem Kind sagt, warum? Ich will doch meine Geschenke haben, ich finde das cool. Ja? Jedes Jahr unter dem Tannenbaum gibt's was, gibt's was Nettes. Und in der Regel sind das ja auch Sachen, die man gut gebrauchen kann, auch wenn viel nachher umgetauscht wird. Ja? Aber trotzdem ist das doch ein Fest auch des Beschenkens und der Freude. Wenn ich sage, aus der Mode gekommen, dann meine ich eigentlich den ursprünglichen Gedanken von Weihnachten. Ja? Dass Gott Mensch wurde und dass die Geschenke, die wir bekommen, ja eigentlich nur eine Art Symbolcharakter haben können. Uns daran zu erinnern, durch Jesus Christus Beschenkte zu sein, beschenkte Menschen, und das gilt eigentlich weltweit, jeder Einzelne darf das für sich sehen, ja, ein Beschenkter zu sein, dass Gott Mensch wurde. Entscheidend ist eigentlich, dass man sich mit diesem Thema dann beschäftigt. Und darum war dieser Vergleich eben auch sehr gut, eines Gutscheins. Ja, der hat nur dann für dich einen Wert, wenn du ihn einlöst. Bezahlt ist er. Von Gottes Seite ist alles gemacht. Er ist in diese Welt gekommen. Die Frage ist, was machen wir Menschen daraus? Gehen wir darauf zu, nehmen das an und nehmen das persönlich in Anspruch. Dazu ein paar Gedanken. Was ist die Realität unseres Daseins? Advent im Jahre 3 von Covid-19. Ich habe mir versucht, das biblisch auszudrücken, ja, wenn man das mal so versucht zu reflektieren. Ja, es gibt ja so Marken auch in unserem Zeitgeschehen. Also Reformation ist zum Beispiel eine Marke. Ja, da würde man trotzdem nicht nach der Jahreszahl die neu verändern, nach dem Anschlag der Thesen von 1517, als Martin Luther das gemacht hatte. Ja, da rechnen wir jetzt nicht aus, wie viele Jahre sind wir danach. Das ist in biblischen Zeiten aber anders gewesen. Da hat man immer nach den Königslisten argumentiert und auch aufgeschrieben, ja, nach einer solchen Markierung in der Zeit. Und ich glaube, dass das etwas gewesen ist, 2019, ja, dass wir damals überhaupt nicht ermessen konnten. Kein Mensch ist davon ausgegangen, boah, wir werden jetzt mal so richtig 2 Jahre, 3 Jahre mit dem Thema zu tun haben. Ja. Was ist denn schon ein Virus? Ja? Bei den medizinischen Errungenschaften, die wir heutzutage haben, ist das doch Peanuts, ist das doch ein Klacks. Ja? Kriegt man doch irgendwie in den Griff. Und doch hat das nicht so ganz wohl funktioniert. Ja. Das angefochtene Weihnachten ist so ein Gedanke. Hohe Erwartungen an Weihnachten, an Geschenke oder vielleicht auch in Bezug auf persönliche Dinge die Hoffnung aufgegeben. Ja? Und man denkt darüber nach, ja, Weihnachten im Sinne von alle Jahre wieder, ja? Oder O Tannenbaum, ja? So ein bisschen die alte Leier, ne? Die man so kennt. Ja? Aber die Hoffnung aufgegeben, dass das wirklich etwas mit meinem Leben noch real zu tun hat. Ja? Viele Termine. Ich glaube, dass nicht nur Pastoren viele Termine in dieser Zeit haben. Ja. Bestattungsinstitute vielleicht auch. Ich kenne deine jetzt nicht, Johanna. Ja. Aber es gibt auch viele andere Dinge, ja. Lebensbezüge, in die wir gestellt sind. Und wenn es Arztbesuche sind oder sonstige Dinge, ja, viele Termine, die trotzdem eben auch Weihnachten irgendwo an den Rand drängen. Ja. Und dann gibt es auch persönliche Schicksalsschläge, die einem ja gar nicht zumute machen, Weihnachten zu feiern. Ja. Da ist dann doch eher mehr Dunkelheit, ja, mehr Finsternis. Ja. Und man kann das real empfinden, was das heißt mit dieser Nacht, von der Jochen Klepper gesprochen hat. Und darum ist für mich so eine Fazitfrage hier unten: Wie kommt Jesus in meinem Leben eigentlich an? Anno Domini 2021. Wie kommt in der Jetztzeit, im Hier und Heute, Jesus Christus eigentlich in meinem Leben an? Und da möchte ich erstmal einen Bibeltext lesen aus dem Buch Jesaja, und zwar Auszüge aus Jesaja 8 und 9. Ist das? Genau. Das ist zu weit. Du schaltest wieder rein. Danke. Jesaja 8, so ein bisschen aus dem Zusammenhang heraus, ja, aber doch markant, finde ich. Sagt Gott zu Jesaja: Verschließe das Zeugnis, versiegle die Weisung in meinen Jüngern. Und ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob, ist die Antwort des Jesaja. Und will auf ihn harren. Siehe, hier bin ich, und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, als Zeichen und Weissagung in Israel vom Herrn Zebaot, der auf dem Berge Zion wohnt. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich auf die Erde sehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finsteren. Und dann beginnt das Evangelium mit dem Vers 23. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er oder hat Gott in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat er hernach zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Lassen wir diese Worte ein wenig auf uns wirken, und ich bete mit uns noch einmal. Himmlischer Vater, wenn wir diesen Text in deinem Prophetenbuch, aufgeschrieben von Jesaja, lesen und auch den Hintergrund bedenken und die Situation deines Volkes etwas nachzuvollziehen und das vielleicht auch versuchen, in unsere Zeit zu bedenken, auch in das eigene Leben, dann erschüttern wir vielleicht und dann macht es uns bestürzt und betroffen, diese reale Beschreibung der damaligen Zeit und Situation der Menschen und vielleicht auch die reale Beschreibung unserer heutigen Zeit. Und ich möchte dich bitten, dass wir dein Evangelium als ein großartiges Licht dadurch hervorleuchten sehen, dass es uns ermutigt, dass es uns stärkt, dass es uns tröstet und dass es uns den Blick aufrichtet zu dir. Denn du, Herr Jesus Christus, bist allein der Anfänger und Vollender des Glaubens. Danke dafür. Amen. Vielleicht ein paar Gedanken zu exegetischer Art, dem Hintergrund. Ja, so ganz schnell habe ich das noch versucht, ein bisschen nachzuvollziehen. Das Land, von dem hier die Rede ist, ist eine ganz konkrete Region. Das ist nicht einfach nur pauschal das Land Israel. Das werden dann ein paar Namen eben auch genannt. Es geht eigentlich ganz speziell um das Grenzgebiet im Nordwesten Israels. Eigentlich schon etwas hinaus über diese Grenze. Und da hat Jesaja durch Gott eine Botschaft. Es wird das Land genannt Zebulon und Naphtali. Warum? Weil eben diese beiden Söhne Jakobs dort gesiedelt haben mit ihren Nachkommen. Ja, und darum ist das die Beschreibung. Das ist der Norden Israels und das Problem war, ja, dass zur Zeit des Jesaja diese Region schon völlig in Schutt und Asche lag. Ja, obwohl Jerusalem bzw. auch vorher Samaria noch gar nicht zerstört war, aber die Expansionsgelüste eines Assyrerreiches, ja, das war nicht so, wie wir uns das heute vorstellen können, da kommen so Millionen von Soldaten und überrennen alles gleichzeitig und dann ist alles erledigt. Sondern das ging immer in Schüben, diese Kriegsführungen. Ja, aber das Land war zuerst erreicht worden, ja, und die Assyrer haben das richtig platt gemacht. Ja. Und wie das immer so ist, am leidtragendsten ist die Zivilbevölkerung, die Familien, ja, die Kinder, die nicht mehr ernährt werden können, das System Infrastruktur, Straßen oder eben Gebäude, was man damals sicherlich auch in einer rudimentären Art und Weise hatte, kaputt war. Ja. Ernährung, weil die Felder irgendwie zerstört waren, nicht mehr möglich war. Und deswegen, weil das in Schüben passierte, hatten die Leute Angst. Ja? Wann kommen die Assyrer denn das nächste Mal? Und wer von uns wird das nächste Mal der Betroffene sein? Ja? In Leid und Trauer fallen oder eben den Tod erleiden? Ja? Das ist die Schreckenssituation dieses Landes gewesen und darum wird das in der Art und Weise so beschrieben. Ja, es wird als das Galiläa der Heiden bezeichnet. Interessanterweise schon damals, im 8. Jahrhundert vor Christus. Ja, das ist ein sehr altes Wort, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ja, Paulus gebraucht es ja auch, ja, aber es ist viel älter als das Neue Testament. Ja, Galiläa der Heiden, das heißt einfach, das ist ein Grenzgebiet gewesen, das bereits im 8. Jahrhundert vor Christus stark auch schon von Nicht-Israeliten besiedelt gewesen ist. Ja, also die Völker drumherum, die wuchsen natürlich auch. Ja, die haben ja auch Kinder bekommen und Nachkommen bekommen. Ja, wurden auch immer größer. Und in den Grenzgebieten ist das natürlich dann eben so eine Situation. Durch Handel und auch durch Verkehr und durch Freundschaft vielleicht, manchmal auch durch familiäre Bande, auch wenn das nicht sein sollte, hatte man sich aber doch auch ein bisschen liiert. Ja, und darum ist das ein Gebiet gewesen, das sehr durchmischt war von der Bevölkerung und wird als Galiläa der Heiden, also der Nicht-Israeliten, genannt und eben auch bewohnt. Ja. Und dann kommt diese Formulierung auf, taucht sie auf, der Weg am Meer. Ja. Das dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen, als hätte da der Alpine Wanderverein irgendwelche Marken hingesteckt und man könnte da so nachlaufen. Ja. Sondern das ist eine ganz bestimmte Definition einer Route auch gewesen, und zwar der Küstenroute vom Sinai, immer am Mittelmeer entlang Richtung Norden, ungefähr, ja, bis an die Nordgrenze von Phönizien. Ja, das sind so, naja, sagen wir mal 800 Kilometer, 900 Kilometer vielleicht. Ja. Das ist der sogenannte Weg am Meer gewesen. Warum wird das in dieser Art und Weise erwähnt? Weil das interessanterweise später von Jesus Christus, ja, als eine Prophetie auf seine Wirkung bezeichnet wird. Ja. Das ist die normale Wanderroute auch gewesen für Geschäftsreisende und häufig eben auch Militärroute. Wenn die Assyrer Expansionsgelüste hatten und wollten gegen die Ägypter kämpfen und umgekehrt, wenn die Ägypter gegen die Assyrer kämpfen wollten, sind die natürlich dieselbe Route, aber in andere Richtung gelaufen, ja, weil man durch die Wüste nicht gegangen ist und weil es so beschwerlich war. Immer der Weg am Meer, also auch eine sehr geschundene Situation. Ja. Da hinein predigt Jesaja das Evangelium und das Interessante ist, wenn wir diesen Text mal, mach das mal, zu Hause nochmal nachlesen und lassen das auf uns wirken, dann ist diese Verkündigung zunächst mal keine Pauschalverkündigung. Ja. Der Jesaja stellt sich nicht irgendwo auf einem Platz in Samarien oder in Jerusalem und predigt auf einer Apfelsinenkiste oder im Tempel. Der hat eine kleine Prophetenschule gegründet. Ja. Und der hat in Kapitel 7 wird das beschrieben, zwei Kinder bekommen. Ja. Man könnte sagen, eine kleine enge, umrissene Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft will das Wort Gottes hören. Und das zeichnet sie aus. Ja. Das heißt, Jesaja hatte auch schon in seiner Zeit Probleme eben damit, dass Leute das Evangelium oder die Botschaft Gottes gar nicht hören wollten. Ja. Und darüber war er enttäuscht und frustriert. Und er soll eben dieser kleinen Gruppierung verkündigen. Ja. Und was ich damit sagen möchte ist, versuchen wir mal ganz persönlich auch in dieser Adventszeit Gottes Wort zu verinnerlichen. Ja. Und nicht darüber nachzudenken, was sagt Gott denn dem anderen, den ich auch kenne? Oder was sagt Gott meinem Klassenkameraden? Oder, ja, das ist gut, wenn der mal das Evangelium hört. Lass das mal auf uns ganz persönlich wirken. Ja? Und das sind diese beiden Verse, die ich hier rausgehoben habe. Jesaja 8, 23 und Jesaja 9, Vers 1. Gott legt seine Botschaft in dein und mein Herz wie in eine Schatzkammer hinein. Das macht das Wort Gottes sehr wertvoll. Und das Wort Gottes ist sehr wertvoll. Ja. Aber das hat auch tatsächlich eine Art Charakter, dass es nicht verschleudert werden sollte. Ja. Es ist wertvoll für den, den es wirklich in seinem Herzen eine Bereicherung ist und dem es seine Beziehung zu Jesus Christus unterstützt, stärkt, geradezu nährt. Das Wort Gottes, seine Botschaft, ist in uns hineingelegt, in unser Herz, wie in eine Schatzkammer. Ja. Und da gilt es tatsächlich, das auch zu bewahren und aber auch in einer guten Art und Weise zu reflektieren und auch darüber nachzudenken, ja, dass Jesus Christus einmal wiederkommt. Lass uns doch ehrlich sein, mit diesem Glauben sind wir doch Exoten. Ja. Kein Mensch, ja, glaubt außer uns an die Wiederkunft eines Herrn Jesus Christus. Ja, da sind wir einfach exklusiv, um es im positiven Sinne mal auszudrücken. Warum? Weil wir das nicht als eine Theorie ansehen. Ja, weil unser Herz eine Schatzkammer seines Wortes ist. Und weil wir Worte in unserem Herz, in dieser Schatzkammer bewahren und auch brauchen, weil sie unsere persönliche Beziehung zu diesem Jesus Christus nährt und unterstützt. Ja. Und das ist etwas als eine geistliche Nahrung, die ganz wichtig ist. Gerade eben auch in der Adventszeit. Ja. Darum geht es ja nicht, dass man das im Sinne von alle Jahre wieder feiert, aber es geht darum, dass man einen positiven, regelmäßigen Rhythmus hat, um in dieser Art und Weise tatsächlich auch eine geistliche Nahrung zu bekommen. Und Matthäus 11, 28 kann Jesus gerade denjenigen sagen, ja, die in der Angst sind, die im Dunkel leben, die überlastet sind, die überherausgefordert sind und auch nicht wissen, wie sie die Probleme des eigenen Lebens und auch dieser Welt zu bewältigen haben. Ja, und darum ist das Wort in Matthäus 11 tatsächlich auch ein Wort an Politiker, die eine hohe Verantwortung haben, ja, an Firmenlenker und Leiter, an Menschen, die Großes tragen und bewegen müssen, weil sie aus beruflichen Gründen, ich nenne das jetzt mal durch das Rad der Geschichte, da hineingespült sind in diese Verantwortung. Ja, wer hätte denn vor einem Dreivierteljahr gesagt, dass ein Herr Olaf Scholz Bundeskanzler werden würde? Und plötzlich, padauts, ja, ist er dort. Und es ist okay. Ja, aber Gott lenkt letztendlich die Herzen und auch die Geschichte. Ja, und darum ist es gut, wenn wir das mal ganz persönlich auf uns wirken lassen, wenn Jesus Christus sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. An dieser Stelle möchte ich uns ein Zeugnis von Jochen Klepper weitergeben. Und beginne das mit einem Liedvers, den er getextet hat. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Ich lese das einfach so vor. Ihr könnt das dann auch, wenn ihr mögt, gerne mitlesen. Die wichtigen Daten zu Kleppers Leben sind rasch erzählt. 1903 kam Joachim Georg Wilhelm Klepper als Pfarrerssohn in Beuthen an der Oder zur Welt. Das zu Krankheiten neigende Kind wuchs in einer gebildeten, wohlhabenden und gläubigen Atmosphäre auf, die aber durch die häufigen und heftigen Streitigkeiten der Eltern belastet war. Mit dem Eintritt in die 8. Klasse des Gymnasiums in der Kreisstadt zog er in das Haus seines Französischlehrers, der ihn nationalistisch und antisemitistisch beeinflusste und vermutlich sexuell missbrauchte. Es dauerte Jahre, bis er sich von diesem Einfluss freimachen konnte. Nach dem Abitur studierte Klepper in Erlangen und Breslau Theologie, gab aber das Studium nach 2 schweren körperlichen und seelischen Zusammenbrüchen auf. Ab 1927 arbeitete er für den Evangelischen Presseverband in Schlesien als Redakteur für das Radioprogramm und war daneben freier Schriftsteller. 1929 lernte Klepper die verwitwete Jüdin Johanna Stein kennen, Erbin einer Modefirma, Mutter von 2 Töchtern, Brigitte und Renate, kultiviert, klug und 13 Jahre älter als er. Die beiden wurden gegen den heftigen Widerstand von Kleppers Eltern und Geschwistern ein Liebespaar. 1931 heirateten sie standesamtlich. Klepper wurde für Brigitte und Renate ein liebevoller Vater. In Berlin arbeitete Klepper ab 1932 wieder beim Rundfunk. Sein vorher abgeschlossener 2. Roman, Der Kahn der fröhlichen Leute, machte ihn zugleich zu einem beachteten Autor. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten aber wurde die Lage der Familie bedrückend. Und trotzdem schaffte Klepper es, seiner jüdischen Familie als Autor im Geschäft zu bleiben. Der nationalsozialistische Druck auf die Familie nahm trotz Kleppers Prominenz immer mehr zu. Im Sommer 1939 gelang es, Tochter Brigitte die Ausreise nach England zu ermöglichen, aber die Bemühungen um eine Immigration auf Renate scheiterten. Renate erfuhr aber in dieser Zeit so viel Zuwendung und Trost von Christen, dass auch sie sich zur Taufe entschloss. Klepper wurde 1940 zur Wehrmacht eingezogen, aber bald wieder wegen seiner nicht-arischen Familie als wehrunwürdig entlassen. Als deutlich wurde, dass Klepper seine Frau und Stieftochter nicht mehr vor einer Deportation, also ins KZ, würde bewahren können, nahm sich die Familie am 11. Dezember 1942 gemeinsam das Leben. Sie vertrauten auf Gott, dessen Barmherzigkeit größer ist als alle menschliche Schuld. Das hat etwas mit Nacht zu tun und gleichzeitig mit dem Blick, mit der Perspektive auf der anderen Seite einen barmherzigen, liebenden himmlischen Vater zu finden. Und wenn man das persönlich im Herzen hat, ja, dann ist das Herz tatsächlich eine Schatzkammer, ja, einer Botschaft, die durchträgt über diese Not und auch diese Zerrissenheit und Belastung und Boshaftigkeit einer gewissen Zeitepoche, die viele Menschen damals getroffen hat. Ja. Darum ein 2. Liedtext aus diesem Lied: Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Ich möchte das kommentieren mit einem vielleicht eher physikalischen Beispiel. Wenn wir 2 Räume haben, dazwischen ist eine Tür. In dem einen Raum scheinen die Lampen und dieser Raum ist erhellt und in dem anderen Raum ist es stockfinster. Was passiert, wenn man diese Tür öffnet? Das ist eigentlich phänomenal. Genau. Der helle Raum kann nicht dunkler werden, aber der dunkle Raum kann nur heller werden. Versteht ihr? Und das ist das Licht unseres Herrn Jesus Christus, auch in unserem Herzen, was möglich ist, tatsächlich weiterzugeben an andere Menschen. Und so in dieser Art und Weise sind wir selbst Empfänger des Lichtes, werden erleuchtet durch dieses Licht und haben die Möglichkeit, auch anderen Menschen dieses Licht weiterzugeben und damit Licht zu sein und auch in ihr Herz zu strahlen. Abschließend möchte ich mit diesem Gedanken, Jesus Christus kommt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Warum habe ich das gemacht? Nicht, weil mir keine Worte mehr einfielen. sondern weil das ganz persönlich einerseits zu verstehen ist in dein Leben. Pünktchen, 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 er kommt aber auch wieder als Herr und Heiland und Retter. Beides ist real. Das eine ist gegenwärtig, vielleicht jetzt in der Zeit des Advents, in meinem und deinem Herzen. Ja. Das andere ist zukünftig und trotzdem wissen wir es, dass es sich ereignen wird. Jesaja 42 heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Lasst uns bei allen Veränderungen dieser Welt Menschen der Hoffnung sein, mit einem Blick nach vorne. Jesus Christus ist Sieger, das gilt. Ja? Und darum gibt es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Herr Jesus Christus, dass dein Wort einfach die Wahrheit ist und dass es uns ein gutes Fundament ist und immer wieder auch den Glauben stärkt, aber auch den Blick hinrichtet und aufrichtet zu dir. Danke, dass du gegenwärtig bist in unseren Herzen, aber auch in unserer Gemeinde und in unserem Leben und in unserem Alltag. Amen.